Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Wir sind glaubwürdig in der Aufnahme von Flüchtlingen. Sind alle sehr angewiesen und dankbar für das Engagement von Kirche. Aber wir sind nicht glaubwürdig, wenn es darum geht, theologisch gegen eine Kriegsideologie zu kämpfen, oder?
Ich sage es ganz plump, wir haben das Gebet und das Geld.
Herzlich willkommen beim Stammtisch. Der dritte Advent steht bevor, Weihnachten steht vor der Tür und vor der Haustür haben wir immer noch Krieg. 1600 Kilometer Luftlinie ist Kiew entfernt. In der Ukraine hat es inzwischen den Wintereinbruch gegeben. Es hat geschneit, die Temperaturen sind schon unter Null und der russische Aggressor nutzt das, um nochmal massiv Infrastruktur anzugreifen, zu zerstören. Was können wir tun? Was können wir tun in dieser Situation als Zeitgenossen, als Christinnen? Was kann Kirche tun? Welche ethische Haltung ist einzunehmen und welche Taten müssen daraus folgen? Das ist das Thema des heutigen Stammtisches. Neben mir sitzt Michel Müller, der Kirchenratspräsident der reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, mithin oberster Repräsentant der Landeskirche. Hallo Michel.
Ja, hallo Jana.
Und Felix Reich ist Redaktionsleiter von Reformiert, dem auflagenstarken reformierten Printmedium. Hallo Felix.
Hallo.
Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RefLab und vor 2 Jahren in die Schweiz gezogen. Also wenn wir dann später noch genauer auf die Schweizer Situation eingehen und welche Hebel wir hier auch haben, um etwas zu machen, dann werde ich eher die Fragestellerin sein. Bei dieser Thematik, die ich skizziert habe, was ist so das vordergründige Gefühl bei euch, gerade jetzt, Michel?
Ja, also ich merke schon, ich probiere immer wieder auch zu verdrängen, weil ich finde eigentlich die Situation, wenn ich mir nur einen Moment lang vorstelle, draussen ist es ein bisschen kälter und es ist ja nicht ukrainischer Winter, es ist ein Schweizer so Zwischenwinter. Es ist ein bisschen kälter und ich versuche mir nur kurz vorzustellen, wie es jetzt Menschen geht, wo in der Ukraine, dann merke ich, wird mir das gerade sehr eng ums Herz. Also das ist ziemlich zusammen und dann tue ich immer wieder auch wirklich ein bisschen verdrängen und mich auf etwas anderes konzentrieren. Aber das gelingt mir nicht immer. Ich laufe schon mit so einer gewissen Schwermütigkeit ein bisschen durch die Adventszeit.
Und wie ist es bei dir, Felix?
Ähnlich. Es ist aber auch ein Gefühl, das ich kenne. Ich finde, der Syrienkrieg ist mir näher gegangen, auch die ganze Kampf vom IS im Nordirak, wo ja starke Christinnen und Christen, Jesiden betroffen hat, dort habe ich ganz ähnlich gefühlt. Und ich weiss, es ist so einfach, das Wort zu brauchen, aber es ist wirklich eine Ohnmacht und eine Wut und ja, wirklich eine Hilflosigkeit. Und wo ich auch ehrlich weiss, dass ich dass nicht so einfach ist, die richtige Position oder eben die grossen Fragen, die du am Anfang aufgeworfen hast, dass ich mir auch bewusst bin, dass ich da es mir nicht leicht fällt, die richtigen Antworten zu finden. Und das verstärkt dann die Trauer noch ein bisschen. Ja, dass man das Gefühl hat, man kann beten, aber sonst irgendwie nicht viel. Also es ist wirklich, also ich selber jetzt.
Bei mir ist es gar nicht so sehr ein Gefühl im Sinne einer Emotion, sondern eher so das Gefühl, eine Wahrnehmung, dass sehr viel Nebelkerzen scheint mir im Moment in der Luft sind. Gerade wenn moralische Argumente ins Spiel geführt werden, müssen wir, glaube ich, immer genau hinschauen, weil in Kriegszeiten das eben massiv auch instrumentalisiert wird. Mhm. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland kurz schauen, da haben wir die Situation, und eigentlich ist das ja bitter, dass die EKD, die evangelische Kirche, geradezu gespalten wird über dieser Frage Waffenlieferungen. Nein, auf keinen Fall, weil sonst könnten wir in einen Atomkrieg womöglich schlittern und Atomkriege sind nicht zu gewinnen. Oder ja, das ist jetzt das Gebot der Stunde, aber dann ist halt die Frage, können wir dafür sein und weiter Christen bleiben, weil nun mal Christus eine dezidiert und konsequent pazifistisch widerstandskämpferische Figur gewesen ist. Wie geht es dir mit diesem Thema? Ist deine Haltung, Michel?
Ja, also ich bin wirklich schon dezidiert der Meinung, dass man jetzt für Jesus und seine Botschaft für die politischen Fragen in Anspruch zu nehmen, dass das grundsätzlich falsch ist. Also ich finde es nicht brauchbar. Das sage ich jetzt wirklich ein bisschen radikal, aber das ist nur eine Instrumentalisierung. Oder? Es geht, und auch, dass Deutschland da natürlich von der Geschichte gewisse Probleme hat, aber auch von einer gewissen Wohlstandslüge, oder, wo man halt seit 1989 hat. Oder? Das ist wohl auch der Fall. Ich meine, man muss es auch aus deutscher Sicht, man muss es zunächst wirklich halt versuchen, nüchtern, strategisch-politisch anzuschauen, oder? Also, und da gehört einerseits die Atomdrohung als Bluff dazu. Wie weit ist das Bluff und was kann man machen? Also, und dann umgekehrt auch, wie kann man doch dafür sorgen, dass der Krieg so gut, so rasch, so gut und auch so gerecht wie möglich beendet wird, oder? Und darum ist jeder Aufruf für Waffenstillstand jetzt, wo auch der Papst beispielsweise die ganze bringt, das ist keine Gerechtigkeit, oder? Das ist nur einfach ein Kuschen vor dem Aggressor. Und das meine ich, das müssen wir in Deutschland anschauen. Möglichst nicht ideologisch, sondern als grösste Wirtschaftsmacht in Europa, halt auch wirklich politisch und strategisch. Das würde helfen, meinte ich. Und dort haben die Deutschen gemerkt, dass ihre Bundeswehr halt auch ein Problem ist, so wie die Schweizer mit der eigenen Armee merken, oder? Dass es mit der eigenen Rüstung nicht ganz funktioniert hat und dass es mit Munition nicht funktioniert. Ich meine, das sind dann halt so Sachen, oder? Wo man jetzt halt auch merkt, das ist auch eine Stunde der Wahrheit, oder? Aber der Atomkrieg, ganz am Anfang bin ich schon auch sehr erschrocken. Das hat mich sehr beschäftigt und denkt, gibt's irgendwelche Vorkehrungen, die man muss treffen? So, Wasser, Bunker, wie ist das, oder? Oder ist es einfach ein leerer Bluff, oder? Und in der Zwischenzeit bin ich doch überzeugt, dass es ein Bluff ist und den man nicht darf reinfallen, oder?
Ja, also ich glaube, die Wohlstandslüge von 89, die würde ich jetzt nicht mitgehen, weil ich finde, Deutschland hat im Balkankrieg verhindert, dass das Kosovo als zweites Srebrenica passiert ist. Mhm. Und von dem Entscheid habe ich nach wie vor höheren Respekt. Es hat auch dort Leute gegeben, die gesagt haben, das sei falsch.
Du meinst Bombardierungen?
Bombardierungen. Ja, okay, ja. Einfach das Eingreifen von der NATO im Jugoslawienkrieg. Mhm. Das ist für mich schon auch ein bisschen ein Wendepunkt gewesen, für mich persönlich, eben nach dieser Frage. Es gibt ja so die wohlfeilen Sätze von Krieg kann nie Teil von der Lösung sein und Waffenlieferung kann nie Teil von der Lösung sein, sondern ist mit dem Teil vom Problem. Das klingt alles gut, aber als ich in Sarajevo war, ist mir das schon sehr eingefahren, die Gedenkstätte für Srebrenica. Und ich bin dort wirklich mittlerweile der Überzeugung, das Eingreifen war eh noch zu spät. Und das ist auch etwas, was mich extrem nervt. Wir sind ja am Stammtisch. Die Putin-Versteher, die jetzt sagen, ja, und Jugoslawien hat man auch, ist man auf die Serben los und so. Ich meine, man muss sich einfach mal fragen, man kann wirklich auch schuldig werden, wenn man nichts macht. Mhm. Und darum, ich glaube eben nicht, dass es jetzt einfach da so anders ist, als es schon leider noch nicht so lange her ist, dass es gewesen ist. Es ist nicht der erste Krieg zu Europa. Wie gesagt, die Jugoslawienkrieg, da sind ja wir stark betroffen gewesen, durch die Flüchtlinge, die da angekommen sind. Da darf man ein bisschen stolz sein drauf, wenn man die Bosnier aufgenommen haben. Und darum, ja, würde ich wahrscheinlich von der Position her, sind wir uns da sehr nahe, dass ich tatsächlich finde, es gibt Situationen, wo man nicht einfach zuschauen kann. Die Frage ist hingegen für mich wirklich, der mit der Friedensverhandlung oder überhaupt mit Verhandlungen. Ist es wirklich so, dass man so lange Krieg muss führen, bis quasi, die Regeln klar sind und man gar nicht mehr muss verhandeln. Also muss man einen Gegner in die Knie zwingen, bis man darf legitim anfangen zu verhandeln? Oder müsste man nicht eben die Verhandlungen möglichst früh anfangen? Also ich glaube, es ist darum, ich finde es nicht nur einfach nur doof, zu sagen, wir müssen Friedensverhandlungen aufnehmen. Weil irgendwann müssen wir ja. Und was ist der Zeitpunkt? Und da, eben, da habe ich wirklich Fragen. Mehr Fragen als Antworten. Aber quasi einfach zu sagen, man muss so lange kämpfen, bis die Spielregeln eh klar sind und dann kann man anfangen zu verhandeln. Irgendwie geht das nicht auf.
Ich habe den Eindruck, dass immer wieder diese Bemühungen ja von Anfang an mitlaufen, Verhandlungen hinzukriegen. Bin ich fast ein bisschen überrascht, dass ihr jetzt bei der Pazifismusfrage jetzt offenbar ziemlich nahe seid. aber wie steht's denn mit den Waffenlieferungen? Weil das finde ich auch interessant, weil da diskutiert ja die Schweiz aktuell sehr mit. Wie ist denn da eure Haltung? Sollte die Schweiz dieses Kriegsmaterialgesetz wieder pausieren? Wo man vor einem Jahr ja noch das gefeiert hat. Und die Argumentation war ja, um nicht durch Krieg und Elend mitzuverdienen.
Also das ist für mich wirklich ein Punkt, wenn ich mich ehrlich hinterfrage. Ich habe die Korrekturinitiative unterschrieben. Ich glaube, in der Kirche ist sehr einig gewesen, dass das gut ist. Die Politik war bis weit in die Mitte einig, dass das gut ist. Und jetzt ist ja etwas passiert, das nicht völlig abstrakt ist. Also wie gesagt, nochmal, die Kurden gegen den IS bewaffnen, da wäre ich ja eigentlich auch dafür gewesen. Also es ist genauso legitim, wie jetzt Ukrainer zu bewaffnen. Also es hat sich quasi, man kann nicht sagen, ja, jetzt hat sich halt die Welt mega verändert und jetzt müssen wir anders denken. Das stimmt nicht. Es hat schon immer Aggressoren gegeben, wo man das Gefühl hatte, in dem Moment, wahrscheinlich aus einer Hilflosigkeit, also kann man sich nur noch verteidigen gegen die. Und wir sind alle froh gewesen, sind die Kurden gegen den IS haben gekämpft, dass nicht andere müssen. Und dort hat es gerade so legitime Gründe gegeben, die mit Waffen zu versorgen. Und das ist wirklich so ein ehrlich, also ich finde, dahinter sehe ich mich. Und ich habe keine wirkliche Antwort, aber ich merke, habe ich dort so aus einer, ja, weiss auch nicht, Naivität oder zu wenig reflektiert, dass ich das für mich das einfach klar war und für mich ist klar gewesen, dass die Korrekturinitiative richtig ist.
Also das ist mir ja auch so gegangen. Also, und ich habe jetzt aber darum auch gesagt, dass jetzt die Schweiz keine Munition liefert, ist jetzt mal einfach konsequent, oder? Mm. Also man kann nicht für ein Kriegsmaterial ausfuhrgesetzt sein und es dann nachher gerade kurz darüber ab sagen, jetzt ist ein anderer Fall. Also das sehe ich genau wie du. Und umgekehrt würde ich dann die Deutschen verstehen, wenn sie sagen, dann kaufen wir keine Munition mehr in der Schweiz, oder? Ich meine, wenn wir sie nicht können brauchen, und das ist ja sowieso der Witz, oder? Wenn die Schweiz keine Waffen darf ausführen in kriegsführende Länder, ja, jedes Land ist potenziell kriegsführend, wenn es Waffen hat. Also, ob es ein Verteidigungskrieg oder ein Angriffskrieg ist, das ist ja, von dem her ist ja die Sache immer eigentlich ein bisschen irrational gewesen. Der Grund, warum man ja in der Schweiz eine Waffenindustrie hat, ist zunächst einmal, vielleicht ist das vorgeschoben, aber ist zunächst einmal auch, weil man für die eigene Armee Waffen und Munition braucht. Und du kannst auch dann, du musst eine eigene Munitionsherstellung, oder? Weil du kannst nicht im Kriegsfall dann im Ausland Munition kaufen, weil du weißt ja nicht wo, oder? Das ist jetzt ein Dilemma, unter anderem auch ein Problem von der Ukraine, oder? Weil sie die Munition, die sie für russische Waffen braucht, hat nicht mehr in Russland gekriegt, oder? Also muss sie dort schauen. Und das ist mit dem Grund gewesen, warum das Leute für ein Ausfuhrgesetz gewesen sind, wo sie gesagt haben, ein Teil der Rüstungsindustrie ist nicht kostendeckend, die muss auch sich finanzieren, oder? Und wenn man dort konsequent ist, muss man sagen, ja, wir müssen uns halt das leisten, wir müssen uns halt eine sauteure Armee leisten mit eigener Munition, weil wir dürfen nicht. Und das ist das Rolle von der Schweiz seit mehreren hundert Jahren, übrigens, das geht bis fast zur Reformationszeit zurück, oder? Dort sind es nicht Waffen gewesen, sondern Menschen, die die Schweiz geliefert hat. Söldner. In der Eidgenossenschaft hat man Söldner geliefert. Immer an alle. Und dann haben wir gemerkt, es ist ein Skandal, weil die kämpfen nachher gegeneinander, das geht irgendwie nicht, oder? Und die kommen kaputt zurück, das geht auch nicht. Also das heisst, man muss auch dort überlegen, welche Funktion, welche Rolle hat die Schweiz im gesamten europäischen oder auch im globalen Kontext, oder? Und wir haben seit Jahrhunderten sind wir nicht eine Grossmacht, sondern wir sind ein kleines Land, das seine Funktion in dieser Neutralität gesehen hat. Und die anderen Länder haben es auch gesehen, oder? Die haben gefunden, die Schweiz nützt uns etwas, wenn wir neu einen neutralen Boden haben, wo wir uns versammeln können und wo wir auch ein bisschen alle das Geld täuscheln können. Und also es sind ja auch Verhandlungen, es sind ja nur saubere Geschäfte, das ist auch so gewesen, aber irgendwie in einem gewissen Rahmen. Und dann macht das so auch ein Stück weit Sinn. Aber ob das für die Zukunft Sinn macht, also es ist weniger der Pazifismus als die Neutralitätsdebatte für die Schweiz, wo wir jetzt dann demnächst haben, die müssen wir führen. Und dort müssen wir uns wieder fragen, macht das künftig noch Sinn? Die Art von Neutralität, die wir bisher geführt haben, oder? Und das können wir nicht selber beantworten, sondern das wird man am Schluss auch ringsherum müssen beantworten. Also, ob man so eine Schweiz braucht, wo alle ein bisschen nutzen und wo ein bisschen an allen verdient, oder? Also, die blochische Neutralität ist eine Schlaumeier-Neutralität, weil wir einfach alle noch unsere Geschäfte machen.
Ja, aber es gibt schon eine sinnvolle Neutralität. Ja, und ich finde, der Hinweis von dir jetzt darauf, auf die anderen zu hören oder zu fragen, ist die Neutralität gefordert? Ja. Also, eben, Sowjetunion und USA, die sich zu Genf treffen können. Das ist für mich eine sinnvolle Neutralität, wenn die noch gefragt ist. Aber wenn die UNO sowieso auf New York abwandert und alles woanders passiert, dann kann man sich tatsächlich fragen, machen wir uns nicht etwas vor, dass die Neutralität überhaupt noch gefragt ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die noch gefragt ist und dann ist sie durchaus sinnvoll.
Hey, das, dann sollte man sie nicht aufs Spiel setzen. Der Putin könnte nie auf New York, oder?
Genau.
Man kann allenfalls in die Schweiz oder allenfalls. Oder? Weil, also nach Genf. Aber Genf ist nicht nur UNO-Sitz, sondern ist auch Sitz von der Menschenrechtskonvention und von der Kriegskonvention, oder? Also das, und dort ist die Schweiz manchmal ein bisschen sehr salopp. Also, es handelt sich hier um massivste Kriegsverbrechen, oder? Massivste, die jetzt passieren. Wie in Syrien, notabene, oder? Das ist ja auch von den gleichen Flugzeugen zum Teil.
Genau.
Also, ja. Und das, da dürfen doch Depositarstaat auch von den Menschenrechten, von den Kriegsrechten nicht einfach schweigen. Also, dort ist dann die Neutralität wirklich nicht mehr, geht dann auch nicht mehr. Oder? Also, es gibt keine wertefreie Neutralität auch dort nicht.
Du hast die Neutralität jetzt ins Spiel gebracht. Wir haben schon vorher vom Kriegsmittelgesetz gesprochen, weil das wird manchmal verwechselt, weshalb die Schweiz, und da geht es ja um kein großes Volumen, ich glaube, da geht es um Munition für 30 ausrangierte Gepard-Panzer der deutschen Armee, die diese weiter in die Ukraine gegeben hat. Und es geht jetzt um die Frage, ob da, woher die Munition kommt. Die Schweizer sagen, wir haben das Kriegsmittelgesetz, das wäre gesetzwidrig, wenn wir das euch geben. Das ist jetzt eigentlich für den Krieg nicht so relevant, weil Norwegen genau diese Munition eben auch herstellt. Und das wird manchmal verwechselt, weil es steht nicht die Neutralität da im Weg, sondern es gibt eben diese Gesetzgebung, die vor einem Jahr auch verschärft wurde. Aber wenn wir nochmal bei der Neutralität bleiben, die wird ja als Argument herbeigezogen, wenn es um die Frage des Rohstoffhandels in der Schweiz geht. Wäre das nicht so ein Punkt, wo man nochmal überlegen müsste? Weil wenn man fragt, was hält diesen Krieg, den aktuellen jetzt, so sehr am Laufen, ist ja klar, dass das ganze Thema mit Ölhandel und also Erdöl und Erdgas der Schmiermittel dieses Krieges ist. Wäre das nicht eine Stellschraube, gerade wenn wir hier in der Schweiz sind, wo wir reden können und wo ja künftig man auch nicht mehr so einfach sagen wird können, da ist jetzt die Neutralität und die schützt diesen Markt und das ist auch gut, wie der Schweizer Wirtschaftsminister sagt, das ist gut so. Also ich glaube, für die Ukraine ist es im Moment nicht gut.
Also die Ukraine lässt ja nach wie vor Gas durch ihr Gebiet durch, oder? Russisch. Also das, ich glaube, die Sache, also übersteigt meine Kompetenz. Das ist, die ganze Sache mit dem Rohstoffhandel ist nach wie vor recht komplex und es gibt verschiedenste Interessen, oder? Und die Interessen, die werden nur ausbalanciert gegeneinander und dort ist dann so ein etablierter Rohstoffmarkt, der nach transparenten, mehr oder weniger, und auch nach verlässlichen Regeln funktioniert, ist, wie die Schweiz, ist auch etwas wert, als ein reiner Piratenmarkt, oder? Also das, ich denke nur, ja. Das ist, die ganze Rohstoffgeschichte ist ja deutlich komplexer, oder?
Also da müsste ich, also da gibt es so Experten, die sagen, der ist gerade recht intransparent, recht unreguliert, der Markt. Da gibt es ja schon lange Forderungen, den stärker zu regulieren. Und von der Moskauer Botschaft haben wir eine Zahl jetzt vor Kriegsausbruch, 80% des Rohstoffhandels wickelt Russland eben über die Schweiz ab.
Ja, also das, ich das denke ich auch. Das sind dann so, einerseits, eben ist auch da wieder neutralitätspolitisch, solange das andere Länder so einen Markt brauchen. Markt ist, hat ja auch immer ein bisschen Neutrales, oder? Weil man funktioniert einfach, man zahlt und man verkauft und man kauft. Und solange das andere das brauchen, kann sich die Schweiz anbieten, aber sie darf sich dabei nicht einfach verkaufen und jegliche rechtliche Kriterien vom Tisch wischen. Und das passiert in dieser Frage, weil dann verliert sie irgendwann auch die Glaubwürdigkeit. Andere Länder empfinden die Schweiz nur noch als Parasitär, als Ausnützer. Und dann verlierst du auch die Glaubwürdigkeit. Es ist also sowohl ökonomisch nicht interessant, nur kurzfristig zu denken, weil man verliert die Glaubwürdigkeit, also Stichwort Credit Suisse, oder? Eine Bank lebt vom Kredit, von der Glaubwürdigkeit, und das bricht zurzeit einfach total zusammen, dieser Bank. Und da lebt auch der Schweizer Handelsplatz lebt letztlich von einer gewissen Glaubwürdigkeit, dass es funktioniert, was man verhandelt, aber dass sich auch nicht alle nur total nur blutige Hände draus ziehen, sonst machen das andere. Also von dort her gesehen ist es ökonomisch und politisch sinnvoll, dort besser dran anzuschauen, und das ist im Interesse von allen, oder?
Nochmal Bezug auf diese Frage, die wir jetzt angesprochen haben, diese Kriegsfinanzierung. Da gibt es ja Forderungen, die kamen von den Sozialdemokraten, sozusagen den Hahn zuzudrehen. Würde mich jetzt interessieren, gibt es da Positionen dazu oder Diskussionen kirchlicherseits in den Gremien, wo du bist, da als Kirche irgendwie eine Haltung zu formulieren, zu entwickeln? Vielleicht ist das auch längst schon passiert und ich habe es nicht mitgekriegt, aber dann sitzen wir hier am Stammtisch und vielleicht wissen es auch nicht alle HörerInnen. Wäre schön, wenn du das aufklären könntest.
Ja, leider nicht allzu viel, oder? Also wir haben letztens gerade eine Zusammenkunft mit der Theologischen Fakultät gehabt und haben gesagt, wo wird das eigentlich in der Theologischen Fakultät bearbeitet, oder? Also das ist eigentlich eher ein Wunsch. Das Gefühl, es wird bei uns tatsächlich ein bisschen wenig gedacht über die politischen Zusammenhänge. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht so freundlich. Ich meine, ich bin jetzt am Stammtisch und dort darf ich als Bürger einfach auch eine Meinung haben, oder? Aber ich bin auch nicht immer so freundlich, wenn die Kirche allen anderen sagt, was sie politisch zu tun haben. Für mich ist in dieser Frage vom Krieg ja zunächst die kirchliche Glaubwürdigkeit gefragt. Das ist ja das, für das ich mich einsetze. Ich sage mit einem biblischen Wort, das Gericht fängt im Hause Gottes an. Also die Frage ist, sind wir als Kirchen überhaupt schon mal glaubwürdig? Und da empfinde ich die Kirchen weltweit als höchst unglaubwürdig. Oder für das ist mein Problem, das mich im Moment beschäftigt. Weniger, dass wir jetzt schon wissen, was Politik und alle machen müssen, sondern zunächst einmal, das würde darauf basieren, dass wir überhaupt selber glaubwürdig sind. Wir sind glaubwürdig in der Aufnahme von Flüchtlingen. Da sind alle sehr angewiesen und dankbar für das Engagement von Kirche. Aber wir sind nicht glaubwürdig, wenn es darum geht, theologisch gegen eine Kriegsideologie zu kämpfen, oder? Ich bin nach wie vor massiv frustriert über den Papst. Ich finde es nur dumm und unsäglich, was dort draussen gesagt wird. Jetzt irgendein paar Katholiken die religiöse Gefühle verletzen, das ist mir schon klar. Aber gleichzeitig auch nach wie vor über den Ökumenischen Rat, der sich extrem über den Tisch ziehen lässt von der grössten Mitgliedskirche. Und ich frage mich immer vom Geldgeber oder von was. Dort müssten wir konsequent sein, und dann müssten wir bei unserem eigenen Thema, nämlich kann man so einen Aggressionskrieg mit nur Kriegsverbrechen, es gibt ja kaum, es mag der einzelne Soldat geben, der sich versucht, fair zu verhalten, habe ich gerade so ein Interview gelesen, das mag es ja gern, das ist zu achten. Aber kann man so einen Krieg nur irgendwie theologisch rechtfertigen? Das kann man nicht. Und die Kirche, die das macht, die muss von ihren anderen Kirchen zur Rechenschaft gezogen werden. Und das passiert nicht. Und weil das nicht passiert, ist für mich die Glaubwürdigkeit vom ÖRK massiv im Keller. Und darum hat sich interessanterweise auch die Öffentlichkeit überhaupt gar nicht interessiert für das, was in dem Karlsruhe passiert ist. Das Einzige, was interessant war, ist der Gauck und der Herr Steinmeier. Zwei sehr kirchlich engagierte, Herr Steinmeier, die haben Klartext geredet, das hat die Öffentlichkeit interessiert und der ganze Rest nicht. Ja,
aber die katholische Kirche, entschuldige, ist jetzt nicht so homogen, wie du sie darstellst. Die Bischöfe in Deutschland zum Beispiel haben sich für die Waffenlieferungen, die Hilfe mit Waffen haben sich dafür ausgesprochen. Aber diese theologische Rechtfertigung, da gebe ich dir völlig, des Krieges, da gebe ich dir völlig recht, das wollen wir nicht, das wollen wir dem Kyrill überlassen. Was denkst denn du, Felix, was das anlangt, jetzt diese
Also ich würde vielleicht noch beim ÖRK darauf eingehen. Ich unterschreibe natürlich, dass Kyrill sehr stark widersprochen muss werden. Wir haben ja auch entsprechende Gastbeitrag veröffentlicht im Reformiert. Nur die Frage ist für mich wirklich, ist der Ausschluss die einzige Möglichkeit oder die richtige Variante? Wir schliessen ja auch nicht, also wenn ich den ÖRK als UNO anschaue von der Chile, wir schliessen Russland auch nicht zur UNO aus oder zum Sicherheitsrat, die hocken dort sogar im Sicherheitsrat. Vielleicht ist das naiv, aber wenn die Russen noch dabei sind, hören sie wenigstens, was der Steinmeier sagt. Und ich finde, die Rede habe ich hervorragend gefunden und ich finde, das hätte auch der ÖRK sollen sagen. Mhm. Aber die Russen drin lassen. Ich meine, man hat die Serben auch nicht rausgerührt im Jugoslawienkrieg. Da hat man auch gute Gründe gehabt, übrigens. Dort sind auch Sachen theologisch gerechtfertigt worden, was mir heute nach alten Rücken abgeht. Und ich glaube, das ist für mich der Punkt. Ist es wirklich die richtige Strategie, zu sagen, wir verurteilen, was ihr macht und wir schmeißen euch drum raus? Sondern müssen wir nicht den Mut haben, das zu verurteilen, die Ukrainer auch möglichst wirklich aufnehmen im ÖRK und den Russen zumuten, dass sie dabei bleiben, aber dass klar ist, wo die Mehrheit steht. Ich glaube, das wäre für mich der bessere Weg, als einfach sagen, wir rühren uns raus, weil, wie gesagt, ich sehe den ÖRK ähnlich wie die UNO und die UNO ist auch ein macht Gutes und scheitert ab gewissen Punkten, wo sich Macht blockieren. Aber es gibt, glaube ich, einfach kein besseres Modell.
Ja, ich finde die Analogie nicht ganz brauchbar mit der UNO, oder? Weil die UNO umfasst einfach sämtliche Staaten von dieser Welt mittlerweile, weil die Schweiz jetzt auch dabei ist, oder? Das war ja bis vor kurzem noch nicht der Fall gewesen, aber, und der Vatikan auch noch. Aber es umfasst sämtliche Staaten, das heisst, es gibt eigentlich wie nichts drüber, oder? Also man kann dann nur noch Gott anrufen, aber das sind wir uns im Moment auch nicht ganz sicher, was er da eigentlich macht. Auf jeden Fall, es gibt wie nichts drüber, aber es gibt über außerhalb vom ÖRK gibt es noch ganz eine andere Christenheit und es gibt noch viele, die nicht dabei sind, oder? Also der ÖRK umfasst letztlich doch auch eine gewisse Wertegemeinschaft. Es sind nicht alle Christen, wer dort dabei ist, der muss sich eigentlich auch dazu bekennen. Sonst ist er nicht dabei. Also wir haben jene Pfingstkirchen, die mit Millionen, Hunderten von Millionen Mitgliedern, die nicht im ÖRK sind, mit den ganzen Katholiken, die nicht im ÖRK sind.
Vielleicht nochmal für unsere Hörer, Ökumenischer Rat der Kirchen. Der Rat der und Kirchen, ja. Die wissen es vielleicht auch nicht, dass gerade du, Michel, dich sehr stark einsetzt, da ganz klare Position beziehst, Ausschluss.
Ja. Ausschluss. Ja, eben, und darum denke ich,
sagen wir mal die Argumente.
Die können von mir aus ja überzeugt sein, dass sie selber Christen siegen, dort Kirill und seine Kumpanen. Aber das müssen sie nicht als Teil von dem ÖRK. Und wenn man mit ihnen, wenn verhandeln, können sie auch wieder, indem sie um Aufnahme wieder bitten, wenn sie sich bekehrt haben. Also ich finde, im ÖRK ist eigentlich nahezu praktisch alles möglich und das Gegenteil auch noch. Und dann muss man sich irgendwann fragen, inwiefern ist denn das, hätten das noch mit, also gibt es noch irgendetwas, wo im christlichen Glauben verbindlich kann sein, oder? Und wenn ich denke, dann nur so, weil also die Katholiken werden die Katholiken alle von der Eucharistie ausschließen, also wer alles nicht darf teilnehmen dort, oder? Dann, nach was für Kriterien, dann meinte ich, jemand, der derart kriegsverbrechliches Verhalten theologisch rechtfertigt und gut heisst und segnet, zu dulden am gleichen Tisch, jetzt wird es wirklich schwierig, die Analogie noch mit Jesus zu bemühen, aber ich meinte, auch dort haben am Schluss nicht alle am Tisch Platz gehabt, oder? Auch wenn die Geschichte mit dem Judas noch viele andere problematische Aspekte beinhaltet, aber also es gibt, wenn es nicht Grenzen gibt, dann macht es einfach gar keinen Sinn, mit so einer Wertegemeinschaft zu gehören. Oder?
Ja, ich würde dir da völlig zustimmen. Ganz viele aus der orthodoxen Christenheit, jetzt nicht russisch-orthodox, orthodoxen Christenheit, distanzieren sich ja davon und haben das auch als false teaching, also als falsche Lehre markiert. Und wir hatten in der Theo-Lounge mal Stephanos Athanasiou, der ist hier in Zürich von Agios Dimitrios, von der orthodoxen Gemeinde und griechisch-orthodoxe Kirche. Und der hat deutlich gemacht, es ist ja nicht nur sind nicht nur diese Abgrenzungsschwierigkeiten von dem Kirill gegenüber Putin, sondern es ist zu beobachten unter dem Stichwort russische Welt, so eine Art imperialistische Expansionspolitik bis hin zu Neokolonialismus, dass nämlich die in Afrika beispielsweise in Gebieten, wo bisher die griechisch-orthodoxe Kirche saß, jetzt reingehen und da also eigentlich ohne sich abzustimmen, sich sozusagen da zu etablieren versuchen. Und der Verdacht liegt schon sehr nahe, dass das jetzt nicht nur missionarische Intention ist, sondern da auch handfeste politische Interessen im Spiel sind, zumal ja diese Art von Theologie des Kyrill ja eine stark nationalistische, ethnophilitistische, sagt man dazu, die eigentlich praktisch die Nationalkirche da sozusagen totalitär setzt. Ja, diese klar. Ideologie ist dahinter, und gegen die sich abzugrenzen, zumal es ja gerade in der Ukraine eben auch eine ukrainisch-orthodoxe Kirche gibt, mit der man ja das Gespräch pflegt.
Ja, abgrenzen, das habe ich ja gesagt. Also ich habe ja überhaupt nicht irgendeine russische Position jetzt irgendwie gerechtfertigt, würde ich auch nie machen. Und es ist klar, dass die ganze orthodoxe Welt ja in vielen Fragen stark nationalistisch geprägt sind. Also die Kirchen sind häufig Nationalkirchen. Das ist klar, und es hat ja wie so einen Burgfrieden gegeben oder so, dass man gesagt hat, wir tun auch in der Diaspora, lassen wir uns einigermaßen in Ruhe. Und jetzt ist das eben gebrochen worden in Afrika. Die entscheidende Frage ist für mich wirklich, jetzt in Bezug auf den ÖRK, man kann den Ausschluss schon fordern als relativ kleine Schweizer Kirche. Aber ist es realistisch, erstens? Und zweitens, ja, was ist damit gewonnen? Das frage ich mich einfach. Es ist wahrscheinlich schon damit gewonnen, dass man Grenzen gesetzt hat. Das kann ich nachvollziehen. Aber ja, wirklich ein bisschen ratlos.
Ja, natürlich. So. Also, ich meine, aber es ist interessant, dass in dem Punkt argumentierst du jetzt sozusagen verantwortlich, was wird gewonnen, oder? Und ich kann argumentieren, sonst eigentlich eher in die Richtung und da aber eher gesinnig seht und sagen, es ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit.
Also darum kann man eben die Meinung ändern am Stammtisch.
Ja, genau. Das ist jetzt ein interessanter Blick. Nein, ich glaube aber trotzdem, es wird auch etwas gewonnen, weil Verhandlungen werden nicht unmöglich, aber sie sind auf einer anderen Basis, dass man um irgendeine Sache, also sprich um irgendeine Frage von Gerechtigkeit noch muss verhandeln, oder? Und das ist jetzt, die Frage ist jetzt nicht auf dem Tisch, oder? Also, wer das mitgekriegt hat, wie die Ukrainer gerettet in Karlsruhe geredet haben und wie die Russen sich verhalten haben und sich dann der eine nach einem Schuss noch beklagt hat. Also, das ist so abscheulich gewesen, dass ich wirklich finde, da ist auch Glaubwürdigkeit das Gut, wenn es dann mal verloren ist, eben, dann ist man auch für Verhandlungen nicht mehr tauglich.
Das stimmt.
Und das gilt jetzt für gleich wie Schweizer oder irgendjemand, wo es eine Restglaubwürdigkeit. Und Schweizer Kirche ist immerhin der Heimatort von dem ÖRK, der sitzt ja in Genf, oder? Und wir beraten sie im Moment dabei, die Liegenschaften umzubauen, damit sie mehr Geld verdienen, nur so nebenbei, oder? Wir schauen ein bisschen für sie, auch ökonomisch, und das als Schweizer, und das meinte ich, dort jetzt mit dem Finger auf den Tisch zu klopfen, mehr haben wir ja nicht gemacht, aber immerhin das, ist doch ein Zeichen. Und wir sind ja da, das erschüttert mich, die Einzigen gewesen. Also dort hat sich dann keine andere Kirche wirklich geäussert. Und wenn du natürlich sagst, ja, es gibt orthodoxe Priester und es gibt Kirchen und es gibt die Deutsche Bischofskonferenz beim Papst, das ist alles nett, aber die Kirchen sind so verfasst, dass der Kyrill der Oberste ist und dass der Papst der Patriarch des Westens ist, also von der katholischen Kirche. Die Kirchen sind so verfasst, man tut dann das immer so, sie entlasten, ja, sind nicht alle der gleichen Meinung, ja, aber dann aber sie sind so verfasst. Das ist anders bei uns. Bei uns ist, da kann man eine andere Meinung sein als ich oder mit der Rita Famos oder mit der Najla Kassab, der Präsidentin von der Reformierten. Alle können eine andere Meinung sein und man kann auch etwas machen. Ich kann einen Vorstoß an einer Synode einreichen und man kann darüber abstimmen. Das können die alles nicht. Also, dann haften sie halt auch ein bisschen mit. Man kann das nicht, sie können sich nicht nur distanzieren von dem, oder?
Ja, zwei Gedanken dazu. Also erstens, eben die Szene in Karlsruhe, die habe ich sowohl gesehen wie beschrieben. Und das war wirklich unsäglich gewesen. Ich glaube, das ist das Problem am ÖRK, dass eben dann auch die Russen sitzen ja nicht nur am Tisch, sondern sie können auch mitschreiben an den Erklärungen. Und darum kommt ja dann häufig so ein Geschwurbel raus. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und dort würde vielleicht nur schon helfen, wenn man sich anders verfasst oder kann Mitgliedschaft assistieren oder keine Ahnung.
Suspendieren.
ja, genau. Sie muss schon ganz näher kommen. Also auf jeden Fall, und der zweite Gedanke, was ich wirklich auch finde, ist, dass ja, es gibt ja auch kritische Stimmen. Die gibt es, aber wir müssen uns bewusst sein, was mit diesen kritischen Stimmen passiert. Das ist wirklich krass. Also auch in Belarus übrigens, wo wir ein bisschen aus unserem Blickfeld verdrängen, mhm. wo ich ganz, ganz schlimm finde, was dort passiert und passiert ist. Dort ist es krass, weil jeder einigermaßen vernünftige Bischof einfach gerade abserviert ist. Der ist gerade weg. Also kritisch sein, nur schon als Priester ist wahnsinnig schwierig. Und klar ist die orthodoxe Welt und sicher auch die orthodoxe Kirche vielstimmig. Aber die Hierarchie erlaubt es eben, die unbequemen Stimmen sehr schnell abzuservieren. Und das ist das Problem. Und darum, ja, ist es eben dann vielleicht doch nicht so schillernd, wenn wir das gerne uns vormachen.
Ja, ich wüsste ja gar nicht, wie ich würde handeln in solchen Situation, oder? Ich glaube aber, es ist letztlich, da kommen wir wieder zu etwas Jesuanischem, es ist eine gewisse Investition, oder, in die Zukunft. Also eine Glaubwürdigkeit. Ich denke, dass die russisch-orthodoxe Kirche kurz nach dem Fall von der, also nach Perestroika und so weiter, eine gewisse Glaubwürdigkeit gehabt, weil sie vom Staat auch unterdrückt worden ist, oder? Und dann haben die Menschen das Gefühl gehabt, dort ist ein Ort, wo noch, ja, wo man nicht nur mit dem Staat verbunden ist. Wir wissen auch, wer in Genf war damals, ist vom Staat unterstützt worden, oder, von der russischen Kirche, während der kommunistischen Herrschaft. Ich glaube jetzt, dass die Priester, die sich jetzt da mindestens zurückhalten, das wird eine Investition in Zukunft sein. Ich glaube, irgendwann ist auch das vorbei in Russland, irgendwann, und dann wird Kirill und seine machen, die werden sowas von brutal ungläubig sein. Und wenn Menschen dann mit den Füßen abstimmen, ist die Kirche erledigt. Also man wird deren so nicht kein Vertrauen mehr schenken. Oder? Von dort her gesehen ist eine Glaubwürdigkeit jetzt auch eine Investition für die Zukunft. Und das ist das, was mir eben auch bemühen kann und bei den Katholiken beschäftigt. Wenn man jetzt nicht in Zukunft investiert und versucht zu sagen, um was es eigentlich letztlich doch auch geht, denn was will man denn in Zukunft noch sagen? Wie auch du und ich mir, es gibt auch Sachen, wo man sich auch getäuscht hat, oder? Auch das kann man sagen. Man hat das eine oder andere auch falsch eingeschätzt, oder? Dass, wenn ich jetzt den Sündenbekenntnis ablege, dann sage ich, bei mir angekriegt, habe ich falsch eingeschätzt, oder? Habe ich auch gesagt, was anders denkt, oder? Auch das gehört dazu, dass man das kann sagen, oder?
Ja, und ich glaube, darum gehört es dazu, wenn man einmal zurück zum Pazifismus kommt. Ich tue den Pazifismus nicht irgendwie wegschieben, sondern ich finde, der gehört zu dem Diskurs und es gibt wirklich Leute, die das sehr glaubwürdig vertreten. Ich finde zum Beispiel die Friedenskirche, in Hamburg gibt es die Universität mit dem Enrico Enz, wo, finde ich, sehr klug darüber redet, was Alternativen könnten sein zu einer Gewalt, also es ist quasi Einsteigen in die Gewaltspirale. Und ich teile das zwar vielleicht dann realpolitisch nicht, aber ich höre auf so Stimmen und ich finde, wir müssen uns zumindest davon herausfordern lassen. Und das nicht gerade abtun, als ja, das sind die naiven Pazifisten. Ich glaube, dass man, ja, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber dass man einen Diskursraum hat, wo so Stimmen auch gehört werden und präsentiert werden, das dünkt mir wichtig. Man kann es nicht einfach, also ich persönlich kann das nicht einfach zur Seite schieben, sondern ich werde herausgefordert von dem. Selbst wenn ich dann vielleicht sage, aber ich finde, man hat dort müssen eingreifen, man muss Waffen liefern. Ich kann das nicht einfach nur abtun.
Danke, Felix, dass du jetzt nochmal zum Anfang moderiert hast und so einen Kreis schließt. Mir wäre es wichtig jetzt in einer Schlussrunde, dass wir nochmal uns fragen, und was können wir jetzt konkret tun als Christinnen, gerade auch in der Schweiz, als Christinnen in der Schweiz? Welche Haltung müssen wir noch stärker machen und was können wir tun, Michelle?
Ich glaube, mit dem, was der Felix jetzt vorhin schon gesagt hat, kommen wir schon wieder auf das. Also Pazifismus ist schon zunächst in vielen Fällen einfach mal eine individuelle Haltung, oder? Ich würde auch das für Jesus beanspruchen. Darum sage ich, ist es schwierig, das für Politik fruchtbar zu machen, aber es ist einmal eine individuelle Haltung, für die dann jemand auch die Verantwortung für sich übernimmt. Und allenfalls für sein Umfeld, und dann fängt es ja dann schon an, oder? Jesus hat ja keine Familie gehabt, oder? Das ist dann schon ein Schnitt, oder? Wo ich es schon trennt, oder? Aber diese individuelle Haltung, das ist etwas, was man als Christen nachher können aktivieren. Also ich denke, jeder Rohstoffhändler, jede Bankerin, jeder Banker, jeder Jurist, Juristin, wo sich mit seinen Klienten befasst, hat auch ein Gewissen. Hat auch ein Gewissen und hat Möglichkeiten zu entscheiden, oder? Ob er sich komplett im Zynismus oder der Geldgier hingibt oder ob er irgendjemand eine gewisse Grenze setzt, oder? Und dort ist schon,
das da meinst wird, du, das ist rein individuelle
ja,
Sache?
Ja, nicht nur, aber nicht dort, ja, also ich glaube, wir unterschätzen, dass der Glaube auch einfach mal zunächst eine individuelle Entscheidung ist und auch eine individuelle Konsequenz hat, von ich mir jederzeit kann entscheiden, einen gewissen Spielraum haben, ja, mich für etwas Besseres oder etwas weniger Gutes zu entscheiden.
Das leuchtet
oder?
Ein.
Aber und dort jetzt, sind wir als Kirche, ja, meinte ich, mit allgemeinen Floskeln reden wir über die Leute weg. Wir müssen sie stärken in dieser persönlichen Verantwortung.
Aber wenn man es doch nochmal versucht, wenn man es politisch versucht zu
ich
beantworten.
Ich bin halt sehr zurück als Kirche, politisch es besser zu wissen. Oder? Ich sage, solange wir die Aufgaben nicht im eigenen Haus machen, wird es schwierig. Und ja, also darum bin ich dort in dieser Hinsicht recht zurückhaltend.
Aber du gibst Gauck recht, der Waffenlieferungen befürwortet.
Also der Gauck sagt ja das zunächst auch nicht als Politiker und er sagt es auch nicht einmal als Kirchenmensch, er sagt es als pensionierter Altbundespräsident und Altpfarrer. Mhm. Und da dürfen wir einfach eine Meinung haben. Das verstand ich. Er muss aber für das auch nicht die Konsequenzen tragen. Übrigens, wie hat Frau Kessmann nicht. Sie haben einfach eine Meinung. Ist etwas anderes, als wenn du in der Verantwortung stehst. Bei allem, was ich sage, stand ich in der Verantwortung. Dass wir Gelder von überall beziehen, etc., das differenziert die ganze Sache schon ein bisschen, oder? Also, bin ich dort zurückhaltender, wenn man in der Verantwortung ist.
Verstehe. Und wie ist es bei dir, Felix? Teilst du das? Diese Haltung?
Also, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was wir als Christinnen und Christen machen können. Ich sage es ganz plump, wir haben das Gebet und das Geld. Und von mir aus auch umgekehrt. Also was ich kann machen, ist beten und ich kann spenden. Und das ist, finde ich, schon recht viel. Und wenn wir das machen an Weihnacht, haben wir schon ein bisschen etwas gemacht. Ja.
Wir haben das Problem, dass wir so angeregt sprechen, dass es fast brutal ist, das jetzt zu unterbrechen. Aber vielleicht gibt es ja, oder hoffentlich in dieser Konstellation auch noch andere Stammtische. Ich habe mir gedacht, zum Schluss erinnere ich an den berühmten Weihnachtsfrieden von 1914, wo in Flandern die Soldaten aus den Schützengräbern, wollte ich sagen, gekommen sind und für eine Weile den Krieg sein lassen haben, Kerzen angezündet haben, Weihnachtslieder gesungen haben und sogar ein bisschen Fußball gespielt haben. Das war Ende 1914. Die dachten damals, der Krieg dauert nur noch ein paar Wochen. Tatsächlich war er am Anfang. Was denkt denn ihr, wie lange wird dieser Krieg noch dauern?
Also die Analogien zum Ersten Weltkrieg sind ja, abgesehen von der Atombedrohung, tatsächlich in vielem hilfreich, oder? Weil man dort einfach gemeint hat, das sei gleich fertig, und nachher hat man gemeint, das sei erst fertig, wenn man gewonnen hat. Und beides hat sich ja ein Stück weit als Irrtum erwiesen. Und gewonnen hat man erst am Schluss vom Zweiten Weltkrieg. Genau genommen, oder? Und das ist, damit ist es sehr, 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 sehr lang gegangen, oder? Und das kann man da nur wünschen, dass es nicht so lang ist. Es wird vielleicht in einem gewissen Fall wird es einfach eine grössere Erschöpfung geben, dass Russland schneller erschöpft ist, von dem, auf das hofft man, Waffennachschub nicht funktioniert, Menschennachschub. Russland ist viel schwächer, was Menschen angeht. Das ist auch kein Vergleich zum Zweiten Weltkrieg, wo sie Millionen in die Rote Armee haben können werfen. Das können sie so nicht. Also man kann einfach hoffen, dass es eine gewisse Erschöpfung gibt von dort her und es durch das so irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann aufhört. Ich denke, der Winter wie die Zehner in eine schreckliche Pause geben, wo alle nochmal versuchen, ihre Stellung zu stärken. Aber das ist, also so viel Hoffnung habe ich nicht. Ich glaube auch, viele im Westen und auch in der Schweiz hoffen, dass es gleich durch ist, damit sie selber Ruhe haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt nicht so schnell ist. Jetzt sind wir weder vor Flüchtlingen, noch vor Rohstoff, also Energieproblemen, noch vor Geld, Wirtschaftskrisen so schnell Ruhe haben und darum braucht es eine rechte Austour noch für alle. Und ich glaube, das ist das, wo wir noch lernen müssen, nicht schnell falsche Hoffnungen, sondern Austour behalten in der ganzen Thematik.
Also er wird schrecklich viel zu lang dauern. Mhm. Und die Analogie ist schon, im Ersten Weltkrieg auch, das ist ja auch der Horror gewesen, dass jeder Geländegewinn mit wahnsinnig viel Menschenleben gezahlt worden ist und sich alle eingegraben haben. Und ja, schrecklich, wirklich einfach schrecklich. Und darum, also Prognose wage ich schon gar nicht.
Dann bleibt zumindest fürs erste Mal zu hoffen, dass um Weihnachten herum, dass in der Weihnachtszeit vielleicht die Waffen schweigen werden. Ich danke euch herzlich hier am Stammtisch, Felix und Michelle, und bedanke uns auch bei den ZuhörerInnen, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ade.
Danke. Ciao miteinander.